Ein wunderbarer Hirt. Wir haben schon in der Schriftlesung gehört von diesem wunderbaren Hirten. Ein paar Verse kommen da noch und ihr werdet gleich merken, wie das dann doch zu dem Thema passt, was heute dran ist. Ich werde also nicht über Psalm 23 sprechen, das wird sicher auch oft getan, aber wir werden merken, es geht trotzdem um Schafe. Es begann mit einem Geschenk. Gucken. Ist an. Ja, da ist das Geschenk. Ein Weihnachtsgeschenk. Ein Buch. Gute Bücher gibt es ja bekanntlich viele. Und hin und wieder sollte man auch ein gutes Buch zur Hand nehmen, darin lesen, daraus lernen oder einfach mal nur zum Träumen oder zum Entspannen. Dieses Buch aber war ein Arbeitsbuch. Das hat mir mein Chef geschenkt. Und sowas nimmt man wahrscheinlich nicht ganz so schnell zur Hand. Das riecht dann doch zu sehr nach Arbeit, ne? Wenn der Chef einem was ein Arbeitsbuch schenkt. Trotzdem, ich habe da mal angefangen, den Umschlag zu lesen und dann habe ich so in das Inhaltsverzeichnis geguckt und schon auf den ersten Seiten habe ich gemerkt, dieses Buch werde ich nicht einfach weglegen. Das werde ich lesen. Und je mehr ich mich da reingelesen habe, hat es mich bewegt, was da stand. Und dann habe ich dem Vorstand meiner damaligen Gemeinde davon erzählt. Und dann haben wir als Vorstand beschlossen, dieses Buch gemeinsam durchzuarbeiten. Wow. Und dabei ist interessant, dabei hat es nicht nur mein Herz berührt, sondern unser aller Herzen. Kein Geheimnis, das Buch heißt Mit offenen Armen, ein schöner Titel, wie meine Gemeinde für Gäste attraktiv wird. Das Thema dieses Buches ist Gemeinde für andere. Gemeinde für andere. Und es ist der Erfahrungsbericht einer Gemeinde, eine lutherische Gemeinde in den Vereinigten Staaten, die sich verändert hat, von einer so konventionellen Gemeinde zu einer, in Anführungszeichen, Gemeinde für andere. Und das war ein längerer und ein nicht immer einfacher Prozess, aber ein durch und durch lohnenswerter. Und damals haben wir diesen Bericht in der Gemeindeleitung Stück für Stück durchgearbeitet, Kapitel für Kapitel. Wir haben darüber gebetet, wir haben darüber diskutiert, wir haben gemerkt, da verändert sich was, auch in unseren Herzen. Und wir haben uns das Anliegen, Gemeinde für andere zu sein, damals zum wichtigsten Gebetsanliegen gemacht und während dieses Prozesses in Gottesdiensten, in Gemeindenforen, in kleinen Gruppen immer wieder davon erzählt. Gemeinde für andere, das ist nicht irgendeine Idee oder irgendein Motto, das von weitem hergeholt ist, was sich einer ausgedacht hat. Wenn wir im Neuen Testament lesen, dann werden wir es spätestens bei den Paulusbriefen entdecken. Zum Beispiel hier in 1. Korinther 10, Vers 24. Denkt bei dem, was ihr tut, nicht nur an euch. Denkt vor allem, sagt Paulus, an die anderen und daran, was für sie gut ist. Hoppla. Da schreibt Paulus den Christen in Korinth. Und damit will er sie nicht etwa bevormunden, sondern er möchte sie sensibilisieren. Er möchte ihnen so den Blick weiten. Zunächst mal für die anderen Christen in der Gemeinde, für deren Glauben und für deren Empfinden und dafür, wie die anderen gerade versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen ihr Christsein im Alltag auch umzusetzen. Und im Brief an die Philipper klingt das dann so ähnlich, Philipper 2, denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Seht auf Jesus Christus. Und dann kommt dieser bekannte Christus-Hymnus, was Christus getan hat für uns und für seine Gemeinde. Bei allem also, was wir als Christen in Bielefeld und Umgebung oder sonst wo tun oder lassen, ich merke gerade, mir fehlt echt meine rechte Hand, ich bin hier behindert beim Gestikulieren. Heute muss ich alles mit links machen, nee, nicht mit links, aber mit dem Herzen vor allem. Aber rechts, ist, man merkt schon, wenn man so das gewohnt ist, dass man die rechte Hand benutzt, ist das schon ein Handicap. Es soll von Herzen kommen. Also alles, was wir tun oder lassen, heute stand, glaube ich, in der Losung was mit rechts, da habe ich schon Zahnloh gesagt, das ist ein gutes Wort in der Losung, wenn man rechts jetzt nichts machen kann. Es geht bei allem um Jesus Christus. Er ist und bleibt der Chef. Er ist der Kopf der Gemeinde, der Kopf der Kirche weltweit, der Gemeinde vor Ort. Und diese Gemeinde, ich weiß nicht, ob er mir dazu stimmt, ist ein ziemlich bunter Haufen. Menschen, die aus ganz verschiedenem Hintergrund kommen. Jeder hat so seine Geschichte. Ihr bringt eure Geschichte mit, ob ihr wollt oder nicht. Und jeder hat verschiedene Stärken und jeder hat verschiedene Grenzen. Aber alle haben sie eins miteinander gemeinsam. Sie suchen und sie brauchen ein geistliches Zuhause. Und nur Jesus Christus kann es ihnen schenken. Aber normalerweise braucht er Menschen, um andere auf diesen großartigen Ort aufmerksam zu machen. Okay, bei Nastassja und Sergej war das, glaube ich, ein bisschen anders. Die haben den Schaukasten gesehen, glaube ich, hier, als sie hier mal vorbeigegangen sind. Das schöne Transparent-Plakat, das funktioniert auch. Aber ganz oft sind es Menschen, die sagen, du, weißt du schon, komm, ich nehme dich mal mit und komm doch mal am Sonntag oder in den Hauskreis oder wie auch immer. Und diese Menschen, ihr und ich, wir dürfen Hinweise auf diese Familie Gottes sein, auf seine Gemeinde. Und ich sage mir immer, entweder ich bin ein Wegweiser in die Gemeinde hinein oder ich bin ein Wegweiser. Das geht leider beides. Gar kein Unterschied in der Schreibweise, deutsche Sprache, aber doch ein Riesenunterschied, ob ich Wegweiser oder Wegweiser bin. Wovon hängt das ab? Was meint ihr? Ich denke nicht in erster Linie davon, ob ich die anderen anlächle, natürlich ist das schön, oder immer schön freundlich bin, oder ob ich auf der anderen Seite die anderen anblaffe und mich abweisend verhalte. Klar, das spielt schon eine Rolle, aber es ist zum Glück letztlich nicht das Wesentliche. Denn viel entscheidender als das ist, ob ich lächle oder nicht lächle, ist, ob Jesus Christus mir vor Augen steht. Ob Jesus Christus mir vor Augen steht, darauf kommt es an. Und wesentlich ist, mit welchen Augen ich andere sehe. Mit welchen Augen ich andere sehe. Bonhoeffer hat ja mal gesagt, wenn Menschen sich unmittelbar begegnen, dann kommt es oft zum Streit. Wenn sie aber Jesus in der Mitte haben als Mittler, dann kann der Frieden einkehren, weil er der Friede ist. Gemeinde für andere ist einladend. So habe ich das damals neu entdeckt. Und wenn ich einladend mal durchbuchstabiere, dann könnte das so aussehen. Entdecke die anderen. Investiere in Beziehungen zu anderen. Nimm die Stärken der anderen wahr. Lass andere deine Liebe spüren. Achte die Grenzen der anderen. Denke im Gebet an andere. Ermutige die anderen. Nimm Gottes Kraft für die anderen in Anspruch. Danke für die anderen. Wir beschränken uns mal aufs Erste. Entdecke die anderen. Gemeinde für andere ist einladend. Und wir sind eingeladen, gemeinsam mit anderen zu entdecken, wer sind denn eigentlich die anderen? Wer sind die anderen? Ganz klar werdet ihr sagen, die anderen, das sind alle. Alle anderen um mich rum, außer mir. Schnell geklärt. Einfache Definition. Vielleicht auch ein bisschen zu schnell beantwortet, weil vielleicht entdeckst du die anderen gar nicht richtig, weil du so viele andere um dich herum siehst. Und darum muss ich schon konkreter werden. Vor euch, heute sind wir ein bisschen dünn besetzt, aber vor euch und hinter euch sitzen mindestens ein oder zwei Personen. Habt ihr die schon mal gesehen? Kennt ihr deren Namen? Jetzt wäre mal die Gelegenheit, diese anderen mal kurz zu begrüßen und sich einander mit Namen vorzustellen, wenn die anderen möchten, natürlich immer. Ich habe hier den Ernst August und die Gisela vor mir. Schön, euch wieder beide hier zu sehen. Okay, jetzt habt ihr ein oder zwei andere begrüßt, vielleicht auch mehr. Jetzt kennt ihr die Namen, habt vielleicht auch schon mal ein paar freundliche Worte miteinander gewechselt. Und ich gehe mal davon aus, die meisten kennen Gemeinde schon. Einige sind vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte hier in der Jölle, in der Gemeinde, in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Andere vielleicht auch erst das erste Mal oder das zweite Mal oder das fünfte Mal. Aber ich schätze, die allermeisten hier haben schon mehr als einmal so eine Kirche oder eine Gemeinde besucht oder wissen einigermaßen, wie es da aussieht. Sie sind relativ vertraut mit Gottesdienst oder mit Liturgie, bestimmten Liturgien. Da gibt es aber noch viele andere in unserer Umgebung und Nachbarschaft. Ich denke an die anderen an euren Arbeitsplätzen oder die anderen, die rechts und links vielleicht in den Vorlesungen an der Uni neben euch sitzen oder in der Schule. Oder denkt mal an die anderen aus der Nachbarschaft, deren Rollläden sonntags morgens oft noch unten sind, wenn ihr aus dem Haus geht, um hierher zu kommen. Oder an die, denen ihr täglich beim Einkaufen begegnet. Und ich denke an diese scheinbar desinteressierten oder auch desillusionierten. Die anderen, das sind auch die, die ihre Arbeit verloren haben, die ihren Partner, ihr Kind, ihre Gesundheit, ihr Dach über dem Kopf, ihre Prinzipien und Moral verloren haben. Oft damit auch ihre Hoffnung, dass sich jemals was in ihrem Leben ändern könnte. Die anderen, das sind auch die, die mir leider oft genug gar nicht auffallen oder einfallen. Die, die ich im Lebensalltag so schnell ignorieren kann. Aber ich will lernen, sie zu entdecken. Denn wenn in der Bibel immer wieder von allen Menschen die Rede ist, wenn Jesus selbst dazu einlädt und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, dann kann Gemeinde nicht nur der Ort sein, wo ich mich wohlfühle, so ein Kuschelort. Und einige meiner christlichen Bekannten und Freunde auch. Wie viele dieser anderen haben Sehnsucht? Sehnsucht nach Gott. Auch wenn sie sich noch nicht vorstellen können, wo diese Sehnsucht gestillt werden könnte. Wie viele dieser anderen sind von Kirche und Christen vielleicht enttäuscht worden? Oder haben sich noch nie angesprochen gefühlt, geschweige denn mit hineingenommen gefühlt in die Gemeinde. Und das ist die Herausforderung für die Gemeinde im 21. Jahrhundert. Entdecke die anderen und dann frag ruhig auch mal weiter. Wer sind denn die anderen? Ups, fehlt da noch was? Wer sind die anderen für mich? Wer sind die anderen für mich? Als ihr eben eure Sitznachbarn begrüßt habt, ist euch das schwer gefallen? Wenn ja, warum? Oder wenn nicht, warum gehst du da nicht viel öfter ganz selbstverständlich auf die anderen zu? Woran liegt das? Ich vermute mal, es hat verschiedene Gründe. Oft hat das mit Ängsten zu tun. Angst, dass ich mich vielleicht falsch verhalte, unpassend. Angst vielleicht vor irgendeiner Reaktion, die mich verletzen könnte oder die mich peinlich berühren könnte. Manchmal bin ich aber auch einfach zu bequem oder zu selbstgenügsam. Was heißt selbstgenügsam? Das klingt so bescheiden, ne? Das heißt eigentlich, ich bin mir selbst genug. Was brauche ich die anderen? Oder aber, ich bin so sehr mit mir selbst beschäftigt, mit meinen Gedanken, mit meinen Sorgen, mit meinen Fragen, mit meinen Wünschen, mit meinen Anliegen und so weiter. Da bleibt gar kein Platz mehr, um an andere zu denken. Vielleicht ist das ja auch im Moment so und vielleicht ist das sogar auch berechtigt im Moment, aber ob das immer so sein muss, die Frage. Und jetzt möchte ich mal nur die fragen, die sich zu Jesus Christus bekennen oder schon länger die Gemeinde besuchen. Überleg doch bitte mal einen kurzen Moment, wie ihr heute Morgen hierher gekommen seid. Unter welchen Umständen, mit welchen Absichten oder mit welchen Motiven, mit welchen Wünschen seid ihr hierher gekommen, mit welchen Erwartungen, mit welchen Hoffnungen? Wen wolltest du treffen? Wen möglichst nicht? Ups. Für wen hast du dich heute Morgen schick gemacht? Für wen haben wir uns vorbereitet als Gottesdienst-Mitarbeiterteam? Und warum? Haben wir dabei auch an die anderen gedacht? An die, die heute Morgen ihre Sorgen mitgebracht haben? An die, die heute auf ein gutes Wort, auf ein Gespräch, auf einen Besuch oder auf eine Einladung hofften? An die, die es wahrscheinlich noch, vielleicht, noch ein einziges oder letztes Mal mit Gemeinde versuchen wollen? Gibt es ja auch manchmal. Oder an die, die jetzt nur ihren Eltern zuliebe hier sitzen? Oder an die, die einfach nur Freunde und Bekannte treffen wollen? Klar, wir akzeptieren diese anderen. Sie füllen den Raum mit Leben, sie machen die Gemeinde bunter. Aber wer sind diese anderen, die hier oder noch nicht oder nicht mehr hier sind? Wer sind diese anderen für mich? Mir fiel ein Mann ein, von dem ich vor einiger Zeit las, der war eher so der ruhige, unauffällige Typ, klein, bescheiden, Obst- und Gemüsehändler von Beruf. Und eines Tages passierte ihm was Dummes. Er verlor sein kleines Notizbuch, das ist übersetzt, wenn du dein Handy verlierst, was noch oft viel schlimmer ist. Der verlor sein kleines Notizbuch. Und zum Glück hat es ein anderer aus der Gemeinde gefunden. Ups, wo ist das Notizbuch? Da ist es. Und der hat dieses Notizbuch vor seiner Haustür gefunden und als er es ihm zurückgeben wollte, fiel sein Blick auf einen Satz, der auf der ersten Seite stand. Da stand: für seinen Leib, seine Gemeinde. Zitat aus Kolosser 1. Und dann folgten so ein paar Eintragungen, wie ihr sie lesen könnt. Vergangenen Mittwoch waren X und Y nicht in der Bibelstunde. Unbedingt besuchen. Nach dem kranken Kind fragen. Der blinden Frau Obst bringen. Dem Behinderten nebenan was Ermutigendes sagen. Solche und noch mehr Eintragungen waren da zu finden. Und der Obsthändler, der nahm das Notizbuch so ein bisschen verlegen wieder an sich und meinte, als wenn er sich entschuldigen müsste: wissen Sie, es ist meine Gedächtnisstütze und ich tue das wirklich gern, weil ich Jesus und seine Gemeinde liebe. Es gibt meinem Leben Sinn und ich weiß, dass alles, was ich für Gottes Kinder tue, Gott selbst Freude macht. Boah, echt beeindruckend, dachte ich. Beeindruckender als so manche glanzvolle Lobeshymne auf die Spitzenleistungen der Stars im Sport, in der Politik, in der Wirtschaft. Denn dieser Mann hatte diese anderen vor Augen. Sie hatten einen Platz in seinem Denken, in seinem Handeln und vor allem in seinem Herzen. weil er Jesus im Herzen und weil er Jesu Auftrag, seinen Auftrag vor Augen hatte. Entdecke die anderen. Wer sind die anderen? Wer sind die anderen für mich? Und schließlich, wer sind die anderen in Gottes Augen? Das wird eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel recht deutlich. Die anderen sind genau wie ich auch seine Geschöpfe. Und es sind Menschen, an denen er ein riesiges Interesse hat. Gott hat ein riesiges Interesse an allen der 8 Milliarden Menschen. Mehr noch, es sind Menschen, die er liebt. Und schon im Älteren Testament finden wir den erklärten Willen Gottes, dass er will, dass alle Menschen leben, dass sie umkehren zu ihm, dem Schöpfer des Lebens, der allein auch der Retter und der Vollender des Lebens ist. Und wenn wir dann die Evangelien lesen, dann wird uns durch Jesus vor Augen gemalt, gestellt, was seine, was Gottes ganze Leidenschaft ist. Einmal sagt er zu seinen Jüngern in Markus 1, das sind so Sachen, die liest man manchmal so darüber hinweg, wir müssen auch noch in die anderen Dörfer gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden. Interessant. Das ist meine Aufgabe, sagt Jesus. Und selbst nachdem er Menschen geholfen hat und sie geheilt hat, fragt Jesus weiter nach ihnen. Er geht ihnen sogar hinterher, er geht ihnen nach. Manche kennen die Geschichte von den 10 geheilten Aussätzigen. Und wir lesen, dass einer zurückkommt zu Jesus, um sich zu bedanken. Und da fragt Jesus, habe ich nicht 10 Männer geheilt? Wo sind denn die anderen 9? Die anderen. Oder nachdem er den Blinden in Jerusalem geheilt hatte und der daraufhin aus der Gemeinschaft der anderen rausgeworfen wurde, weil sie ihm das nicht glauben konnten, dass Jesus ihn geheilt hat. Als Jesus das hört, was macht er? Er sucht den Blinden so lange, bis er ihn findet und tröstet ihn und stärkt ihn. Und Paulus, von Jesus überwunden und bekehrt, hat dabei auch die anderen, die Nichtjuden, im Blick, wenn er im Galaterbrief schreibt, die Heilige Schrift selbst hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Gott verkündete schon Abraham die gute Botschaft, durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Sonst säßen wir heute nicht hier. Schließlich ein letztes Wer bin ich? Ach, das ist eine Frage. Ups, wer bin ich? Jesus sagt, ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Die Gemeinde nach der Vorstellung von Jesus ist kein Verein, der dazu dient, dass Gleichgesinnte sich wohlfühlen. Wenn überhaupt Verein, dann eher eine Vereinigung mit einem klaren Auftrag. So etwas Ähnliches wie zum Beispiel ein Seenotrettungsverein, kennt ihr, ne? Es soll so eine Art DLRG oder DGZRS, gibt es ja auch, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger oder so, soll es schon recht früh gegeben haben. Da haben sich Leute eines Fischerdorfs an der Küste zusammengetan, um ihresgleichen und andere, die vor ihrer Küste immer wieder in Seenot gerieten, zu retten. Das war ihr Anliegen. Man hat Rettungsboote gebaut, man hat Leuchtfeuer installiert, passend zu dem Lied My Lighthouse. Man hat organisiert, wer zu welcher Zeit Bereitschaft hat, um dann rauszufahren, um Menschen in Seenot zu retten. Und so konnten tatsächlich unter Einsatz des eigenen Lebens viele andere Menschen vom Ertrinken gerettet werden. Und die Arbeit dieses uneigennützigen Vereins wuchs. Und man begann, wen wundert's, ein Vereinshaus am Strand zu bauen und regelmäßige Sitzungen zu halten. Und in den Sitzungen ging es immer und immer wieder darum, wie wichtig es sei, Menschen zu retten und was man dafür noch alles tun könnte. Nur, im Lauf der Zeit kamen immer mehr Leute zwar zu den Versammlungen, zu den Vereinssitzungen, aber immer weniger fuhren bei Sturm mit den Rettungsbooten aufs Meer. Und so kam es, dass bald darauf Menschen nicht weit vom Vereinshaus entfernt im stürmischen Meer ertranken, während alle Mitglieder des Vereins gerade ihre Jahreshauptversammlung abhielten. Boah. Und ich dachte, kann es sein, dass genau das Tag für Tag da passiert, wo Gemeinde nur sich selbst sieht und sich selbst feiert, statt ihrem eigentlichen Auftrag nachzugehen. Als Walt Disney seinen ersten Vergnügungspark in den USA eröffnete, da hat er gesagt, sehr interessant, wir haben das, was ihr hier alles seht, nicht für uns gebaut. Wir haben es für andere gebaut. Und das ist genau der Gedanke, der hinter jeder Art von Gemeindebau auch steht. Die Gemeinden sind eben keine Vereine und kein Selbstzweck. Wir bauen Gemeinde, genauso wenig Hauskreise und Kleingruppen, nur für uns selbst. Wir möchten sie für andere bauen und gestalten. In Klammern aber nicht dabei Geld verdienen, wie Walt Disney es tat. Und wenn die anderen, die durch unsere Worte und Taten, durch unsere einladende Art entdecken und dort ihre Heimat finden, dann haben wir allen Grund zum Feiern. Wenn wir die Ankunft oder Rückkehr anderer Menschen vor Ort, anderer Menschen zu Gott, wenn wir die von Herzen feiern wollen, dann muss ich zuerst bei mir selbst was verändern. Und das fängt wie so oft wie an mit Gebet. Ich darf um Vergebung bitten, auf Schuld vor Jesus bekennen. Vielleicht die Schuld, dass ich so hart und so egoistisch war und den anderen oder die anderen bisher nicht so sehen wollte, wie Jesus sie sieht. Ich darf Jesus darum bitten, mein Herz zu verwandeln und es wiederzubeleben, damit ich seine Liebe auch spürbar an andere weitergeben kann. Und ich darf dankbar sein. Er will mich in seiner Gemeinde haben. Er hat mich gerettet und er will noch vielen anderen Rettung, Heimat, Hilfe schenken. Durch euch, durch dich und durch mich. Wenn wir gleich miteinander Abendmahl feiern, dann machen wir uns das doch bewusst. Er, Jesus selbst, hat dich und mich mit ganz vielen anderen zusammengeführt zu seiner Gemeinde. Er will uns beschenken, er will uns die Augen für noch viele andere öffnen und vor allem die Herzen öffnen. Und wir werden entdecken, für wie viele andere seine Gemeinde da ist. Amen.